würde gerne eine kurze Zusammenfassung von dem geben, was wir gestern Abend besprochen haben. Wir haben gestern Abend ein sehr, sehr grundlegendes Thema besprochen. Und zwar geht es um die Frage, in einer Ehe, in einer Beziehung gibt es ganz natürlich Bedürfnisse. Er hat Bedürfnisse und sie hat Bedürfnisse. Und es besteht die Versuchung in einer Beziehung darin, auf die eigenen Bedürfnisse zu schauen, darauf zu starren und zu beharren, dass die eigenen Bedürfnisse gestillt werden. Und wenn das beide tun, dann werden sie sich auseinandernehmen. Denn wenn ich Bedürfnisse, die ich habe, einfordere, dann hat es keinen Wert mehr. Das heißt, wenn ich das Bedürfnis habe nach, oder typischerweise, wenn meine Frau das Bedürfnis hat nach mehr Zeit mit mir, oder nach mehr Zärtlichkeit, und sie muss es einfordern, welchen Wert hat es, wenn ich sage, okay, dann nehmen wir uns mal die Zeit. Jetzt habe ich eine Stunde Zeit für dich setzlich. Welchen Wert hat es? Es kommt rüber wie ein Pflichtprogramm. Und wenn sie es einfordern würden von mir, was sie klugerweise nicht tut, nimmt es mir die Möglichkeit, es wirklich frei zu schenken. Und diese Bedürfnisse machen nur dann wirklich Sinn, wenn ich meinen Ehepartner frei damit beschenke. Wenn sie eingefordert werden müssen. Wenn ich unter einem Druck stehe, etwas zu leisten, dann hat es keinen Wert mehr. Und das Geheimnis einer glücklichen Ehe besteht darin, dass ich nicht auf meine Bedürfnisse schaue, sondern dass ich mir überlege, womit kann ich meiner Frau eine Freude machen? Womit kann ich ihre Bedürfnisse stillen? Was sind überhaupt ihre Bedürfnisse? Und da haben wir uns gestern die Frage gestellt, was ist eigentlich Liebe? Und wir sind zu der Aussage gekommen, Liebe meint eigentlich grundsätzlich den anderen. Viele heiraten, damit sie selbst besser wird. Sie wollen jemanden haben, der sie bekocht. Sie wollen jemanden haben, der die Wäsche macht. Und allein sein, wer will schon allein sein? Also ich möchte jemanden haben, damit ich glücklich bin. Das Problem ist, wenn ich jemanden heirate, damit ich glücklich werde, dann dreht sich alles nur um meine Bedürfnisse. Dann heirate ich, damit er oder sie meine Bedürfnisse stillt. Und nicht um den anderen glücklich zu machen. Das ist keine Liebe. Das ist Egoismus. Natürlich wollen wir glücklich werden. Und wir heiraten ja auch, um glücklich zu werden. Der Punkt, und das ist auch nicht verwerflich, der Punkt ist nur, wenn mein Glücklichwerden an allererster Stelle steht und ich dann fordere, dass mein Partner meine Bedürfnisse stillt, dann läuft der Liebestank leer. Ich habe gestern dieses Bild gebraucht. Jeder Mensch hat in seinem Herzen einen Liebestank. Und dieser Liebestank, er wird voll, wenn der andere mich ernst nimmt, mich respektiert, mir Wertschätzung zeigt, Lob anerkennt. Wenn ich echte Liebe spüre, wenn ich merke, dass der andere über das hinausgeht, was er tun muss, und einfach das tut, einfach aus Liebe zu mir, um mir Freude zu machen. Ja, wenn ich Geburtstag habe und meine Frau, die macht einen ganz tollen Kuchen für mich, da freut sich die ganze Familie drüber. Aber das tut gut, dadurch wird der Liebestank voll. Aber oft, wenn sich die Liebe nur um mich dreht, und ich fordere, oder ich einfach spüre, der andere schenkt mir gar nicht das, was mich glücklich macht, dann läuft mein Tank leer. Und sehr, sehr viele Ehen, die fahren auf Reserve. Der Tank ist fast leer. Und wir müssen lernen, dass eine Beziehung nur dann wirklich glücklich sein kann, wenn dieser Tank voll ist. Wirklich voll ist. Und wir wollen uns heute auch der Frage stellen, wie dieser Tank voll werden kann. Also Liebe meint grundsätzlich den anderen. Wahre Liebe. Und wir müssen ja schon zugeben, dass dieses Wort eine wahre Inflation erlebt hat. Heute werden sehr, sehr viele Dinge als Liebe bezeichnet, die es in Wirklichkeit gar nicht sind. Ja. Wenn ein Mann zu einer Frau sagt, die er vielleicht auf dem Tanzabend kennengelernt hat, komm mit zu mir, dann ist das keine Liebe. Dann möchte er seinen Trieb befriedigen, aber das ist keine Liebe, auch wenn er es so nennt. Wahre Liebe ist etwas viel, viel Größeres als irgendein billiger Sentimental, ich verstehe jetzt mein gestelltes Wort, Knoten in der Zunge. Sondern wahre Liebe bedeutet, dass ich die wahren Bedürfnisse des anderen erforsche, um zu stillen zu kommen. Und das ist ein Geheimnis in der glücklichen Ehe, dass die Ehepartner nicht aufhören zu suchen, nicht aufhören zu fragen, Womit kann ich eigentlich meinen Partner eine Freude machen? Liebe ist mehr als ein Gefühl. Das Gefühl ist wichtig, es ist sehr wichtig. Aber Liebe ist mehr als ein Gefühl. Denn jedes Ehepaar kann dann in eine Situation kommen, wo sie irgendwo merken, naja, es leben wir zusammen, aber das Gefühl ist gerade nicht da. Und was ist, wenn das Gefühl nicht da ist? Kann ich immer noch sagen, ich liebe dich, wenn das Gefühl nicht da ist? Ja, es hängt ganz davon ab, wie ich Liebe definiere. Wenn ich Liebe als Gefühl definiere, dann kann ich das nicht sagen. Dann kann ich zu meiner Frau nicht sagen, ich liebe dich, auch wenn ich mich gerade leer fühle. Aber wenn ich Liebe verstehe als ein Prinzip, als eine Entscheidung für den anderen zu leben, dann kann ich auch sagen, ja, ich liebe dich. Und viele betrachten das als, oder empfinden das als geheuchelt. Aber es ist eine Tatsache, dass jede Ehe auch in Situationen kommen kann, wo sie sich irgendwie auseinandergelegt haben und wo dieses überschwängliche Gefühl gerade nicht da ist. Und wenn wir einander vor dem Traueraltar die Liebe versprechen, was versprechen wir denn dabei? Versprechen wir das gute Gefühl? Versprechen wir alle Zeit auf Wolke 7 zu stehen? Alle Zeit positive Gefühle zu haben? Wir können Gefühle nicht versprechen. Ja? Wir können Gefühle nicht versprechen, aber wir können Treue versprechen. Und wir versprechen uns das in den guten und in den schlechten Tagen. Die schlechten Tage können eben auch die sein, wo das Gefühl nicht mehr ganz so gut spielt. Der Punkt ist der, wenn wir unserem Verstand und unserem Willen folgen und unsere Liebe eine Willens- und Verstandesentscheidung ist, dann kommt das Gefühl nach. Ja, es ist wichtig, dass wir unser Herz führen und uns nicht von unserem Herzen leiten lassen. Unser Herz, unsere Gefühle müssen geführt werden von unserem Verstand und von unserem Willen. Wenn wir uns leiten lassen von unseren Gefühlen, dann fahren wir Achterbahn. Und wenn ein Ehepaar in eine Krise kommt, in eine schwierige Situation, in die jedes Ehepaar einmal kommen kann, dann ist das Gefühl plötzlich nicht mehr da. Also Liebe ist mehr als ein Gefühl. Liebe, sie muss gewollt, sie muss gelernt, sie muss geübt werden. Ich habe dieses Wort von Paulus gefunden. Ich habe gestern Abend schon gesagt, als Pastor ist es für mich fast schon natürlich, dass ich immer auch zu aktuellen Themenbezügen in der Bibel suche. Das ist meine Leidenschaft. Und ich habe zum Thema Ehe in der Bibel Aussagen gefunden, die aktuell nicht sein können. Sie wurden vor 2500 Jahren oder vor 2000 Jahren, je nachdem, aufgeschrieben. Und was ich heute entdecke, wenn ich moderne Bücher der Sozialforschung in die Hand nehme, die Ehe untersuchen, rein wissenschaftlich, dann sehe ich dort, dass je mehr sie publizieren, desto mehr bestätigen sie nur noch das, was schon vor 2000 Jahren in der Bibel steht. Ja. Und dann wage ich es einfach mal, auch in so einem Seminar, einfach mal ein paar Gedankenanschlüsse aus diesem alten, wertvollen Buch mit einzubringen. Hier sagt Paulus, der selbst noch nicht verheiratet war, der aber erstaunliche Erkenntnisse über die Ehe hat. Manche Leute lächeln darüber, dass ein katholischer Priester Eheseminare halten kann. Jetzt bin ich kein katholischer Priester, ich bin glücklich verheiratet, dafür bin ich auch dankbar. Ich könnte ohne meine Frau meinen Dienst nicht tun. Aber wir müssen einfach sagen, dass es sehr viele katholische Priester gibt, die eine fantastische Ehevorbereitung machen mit jungen Paaren. Die eine fantastische Eheseelsorge machen, auch wenn sie selbst nicht verheiratet sind. Ich denke, sie könnten es noch ein bisschen besser, wenn sie verheiratet wären. Aber Paulus war nicht verheiratet. Aber er hat erstaunliche Einsichten über die Ehe gehabt. Und die hat er weitergegeben. Und er sagt, und er schreibt jetzt nicht nur über die Ehe, er schreibt ja über zwischenmenschliche Beziehungen im Allgemeinen, aber das betrifft die Ehe natürlich in besonderer Weise. Er sagt, seid nicht selbstsüchtig. Strebt nicht danach, einen guten Eindruck auf andere zu machen, sondern seid bescheiden und achtet die anderen höher als euch selbst. Ich bin davon überzeugt, dass jede Ehekrise, wenn man die Ursache einmal zurückverfolgt, ihre Ursache in Selbstsucht hat. Das können wir vielleicht widersprechen, denn die Ursachen für Ehekrisen, die können sehr, sehr vielschichtig sein. Aber ich glaube, wenn wir die Ursachen konsequent bis zu ihrem Ursprung zurückverfolgen, dann sehen wir, dass am Anfang Selbstsucht steht. Es dreht sich um mich. Ich möchte, dass meine Bedürfnisse gestillt werden. Ich möchte, dass der andere sich meinen Plänen unterordnet. Ich möchte, dass meine Gewohnheiten stehen gelassen werden und der andere sich ändert. Wir haben gestern über die Bedürfnisse von Mann und Frau gesprochen. Nochmal ganz kurz zusammengefasst. Die Bedürfnisse von Mann und Frau sind in ihrem Schwerpunkt verschieden. Alle diese Bedürfnisse, ob sie jetzt auf der linken oder rechten Seite stehen, naja, haben Männer und Frauen gemeinsam. Und doch gibt es vom Schwergewicht her Unterschiede. Ein Mann möchte respektiert werden. Ich werde gleich dazu noch mehr sagen. Für eine Frau ist es wichtig, liebevoll behandelt zu werden, zärtlich behandelt zu werden. Für einen Mann ist es ein hohes Bedürfnis, eine erfüllte Sexualität zu erleben. Ja? Nicht, dass eine Frau das nicht möchte, aber für eine Frau ist die Zärtlichkeit viel, viel wichtiger. Und erfüllte Sexualität kann eine Frau nur dann erleben, wenn sie diese emotionale Nähe verspürt. Ja, eine Frau kann ihren Motor nicht von 0 auf 100 in 2 Sekunden anwerfen. Ein Mann schafft das schon, eine Frau nicht. Kameradschaft, Freundschaft, auf der anderen Seite Zweisamkeit, Kommunikation, darüber werden wir heute noch viel mehr reden. Ein harmonisches Sein, das ist das, was ein Mann sich wünscht. Die Frau wünscht sich Offenheit. Dass ein Mann auch über seine Gefühle redet, auch darüber werden wir heute noch mehr reden. Attraktivität ist ein Bedürfnis des Mannes, dass eine Frau attraktiv aussieht. Wertschätzung, Freiraum, Sicherheit. Und natürlich gibt es noch mehr Bedürfnisse als diese. Aber wichtig ist dieser Punkt. Eine Frau möchte geliebt werden, ein Mann bewundert. Wenn ein Mann nicht spürt, dass seine Frau ihn respektiert, und zwar bedingungslos respektiert, dann wird die Botschaft, ich liebe dich, nicht ankommen. Sie kann noch so viel an ihm herumknurren, wie sie will. Sie kann ihn noch so gut bekochen, wie sie will. Wenn sie nicht spürt, dass sie ihn respektiert, dann kommt die Botschaft nicht. Und hier gibt es einen Teufelskreislauf. Aber bevor ich zu dem komme, auch das habe ich in der Bibel gefunden. Paulus schreibt hier, deshalb sage ich noch einmal, dass der Ehemann seine Frau so lieben soll, wie er sich selbst liebt. Und dass die Ehefrau ihren Mann achten und respektieren soll. Natürlich geht das in beide Richtungen. Natürlich soll auch der Ehemann seine Frau achten und respektieren. Und die Frau soll ihn lieben, aber in besonderer Weise hat ein Mann das Bedürfnis, respektiert zu werden. Dass seine Frau zu ihm aufschaut und sagt, du, ich finde das einfach toll, was du machst. Ich bin dir echt dankbar, dass du so treu arbeiten gehst und ja, dass wir keine Not haben. Ich bin dir dankbar, dass du die Zeit für die Kinder nimmst. Ich bin dir dankbar, dass wir dieses Heim haben. Danke dafür. Das bedeutet einem Mann so unendlich viel. Und es gibt viele Wege, wie eine Frau Respekt ihrem Mann ausdrücken kann. Aber es geht nicht ohne. Ja? Und es gibt diesen verrückten Kreislauf, über den habe ich gestern auch gesprochen. Wenn eine Frau diese liebevolle Behandlung nicht verspürt, das heißt, wenn sie keine Zärtlichkeit bekommt, wenn er sich keine Zeit nimmt für sie, wenn da keine Zweisamkeit ist, keine emotionale Nähe, dann reagiert sie ohne Respekt. Aber wenn er keinen Respekt empfängt, dann reagiert er lieblos. Nicht liebevoll. Aber wenn er lieblos reagiert, reagiert sie wie? Respektlos. Und so geht diese Spirale nach unten. Naja, positiv ausgedrückt kann die Spirale auch nach oben gehen. Wenn einer von den beiden anfängt nachzudenken, wenn die Frau nachdenkt und sich überlegt, tatsächlich, ich möchte meinem Mann wirklich Respekt bringen. Das ist für ihn so wichtig. Und in der Bibel ist das kein guter Vorschlag. Paulus sagt nicht, das ist ein guter Tipp, den ich euch gebe. Das ist ein Gebot. Und ich kenne ihren religiösen Hintergrund nicht, ihren weltanschaulichen Hintergrund. Aber wenn die Bibel für sie ein Buch mit Autorität ist, dann sage ich ihm, das war dem lieben Gott so wichtig, dass er daraus ein Gebot gemacht hat. Frauen sollen ihre Männer respektieren. Und die Männer sollen alles tun, damit ihre Frauen sich geliebt fühlen. Dass keine emotional leer läuft. Das heißt, wenn sie zu dieser Erkenntnis kommt und sagt, ich werde jetzt meinem Mann Respekt zeigen, bedingungslosen Respekt, dann wird in ihm etwas frei. Dann fühlt er sich plötzlich so geliebt und die Botschaft, ich liebe dich, die kommt jetzt besser an als auf irgendeinem anderen Weg. Der Weg ist frei. Wenn kein Respekt da ist, ist der Weg blockiert. Die Botschaft, ich liebe dich, kommt nicht an. Plötzlich wird er frei und reagiert er liebevoll. Sie fühlt sich geliebt. Und wie reagiert sie? Indem sie noch mehr respektiert. Er bekommt noch mehr Respekt, er versteht die Welt nicht mehr, aber er freut sich und zeigt noch mehr Liebe. Und so geht diese Spirale nach oben. Ich glaube, dass diese beiden Dinge, Liebe und Respekt, Grundbedürfnisse in einer Ehe sind. Ich möchte dieses Thema der Bedürfnisse nochmal von einer anderen Perspektive beleuchten, die sich teilweise mit dem überschneidet, was wir eben gesagt haben. Unser Thema heute ist da Kommunikation. Was ist Kommunikation? Bitte. Ja, die Fähigkeit, sich so auszudrücken, dass ich verstanden werde. Aber ich glaube, es ist noch mehr. Ein Mann kann sich zum Beispiel, er kann sich sehr gewählt ausdrücken, er kann sicherstellen, dass seine Botschaft verstanden wird. Und dabei sehr gemein sein. Ja, genau. Also, es geht nicht nur um die Art und Weise, wie etwas, oder dass etwas rübergebracht wird, dass eine Botschaft verstanden wird. Allein das ist schon wichtig genug. Aber es geht eben auch um die Fähigkeit, es in einer Art und Weise zu sagen, dass der andere sich geliebt und respektiert fühlt. Und wir Menschen, wir sind verschieden. Wir haben unsere kulturelle Prägung, wir haben unsere Prägung von zu Hause. Und die Antwort auf die Frage, wie fühle ich mich am meisten geliebt, die werden wir wahrscheinlich unterschiedlich beantworten. Na klar gibt es viele Parallelen. Aber der eine fühlt sich auf die eine Weise, wenn sein Partner das eine tut, sehr geliebt, nicht so sehr, wenn er das andere tut. Und wir wollen uns diese Sprachen der Liebe mal anschauen. Die erste Sprache der Liebe ist Lob und Anerkennung. Ich werde gleich die Lupe nochmal halten auf die einzelnen Sprachen. Die Zeit der Zweisamkeit. Zeit, nun wirklich. Die dritte Sprache der Liebe sind Geschenke. Geschenke, die von Herzen kommen. Das muss nicht immer was Tolles sein. Aber Geschenke sind wichtig. Für wen ist das wichtiger, für einen Mann oder für eine Frau? Also ganz ehrlich, wenn meine Frau mir einen Blumenstrauß kaufen würde, dann würde ich mich etwas seltsam fühlen. Ja, das passt nicht zu mir. Ja? Ich erwarte auch nicht, dass sie mir viele kleine Geschenke macht, um mir ihre Liebe zu beweisen. Also das ist nicht meine Sprache der Liebe. Aber sie freut sich, wenn ich jemanden Blumenstrauß mitbringe. Ja? Ich freue mich, wenn sie gutes Essen macht. Ja. Es ist wichtig, dass wir die Sprache der Liebe des anderen verstehen. Denn wenn ich die ganze Zeit auf einer Frequenz sende, ich liebe dich, aber mein Partner hat sein Radio auf einer ganz anderen Frequenz, dann kommt die Botschaft nicht an. Das heißt, ich muss meinen Partner erforschen. Ich muss versuchen, herauszufinden, ja, welche Sprache der Liebe ihn erreicht. Hilfsbereitschaft. Das ist auch eine Sprache der Liebe, dass ich meine Frau beim Abwasch helfe. Dass ich nicht nach Hause komme, mich aufs Sofa lege, die Beine hoch, meine Fernbedienung in die Hand und so mich vor dem Fernseher entspannen, während meine Frau die Kinder fertig macht, während meine Frau den Abwasch fertig macht und am Ende nach einem 18-Stunden-Tag manchmal fix und fertig ins Bett fällt. Das ist keine Liebe. Ja? Und ich muss sagen, ich habe hohen Respekt, wenn ich an das denke, was meine Frau leistet. Es ist anstrengender als meine Arbeit. Es ist leichter, hier vor ihm zu stehen und ein Seminar zu halten, als vier Kinder, die auch mal anstrengend sein können, ins Bett zu bringen. Ja. Und es ist wichtig, dass wir versuchen, uns in den anderen hineinzudenken. Ja. Und nicht sagen, das bisschen Haushalt macht sich doch von allein. Das machst du eigentlich den ganzen Tag. Du gehst nicht arbeiten, ich gehe arbeiten. Ja. Und wer verdient hier das Geld? Ja, übrigens, wer verdient das Geld, wenn sie zu Hause bei den Kindern bleibt und er den Rücken frei für den Beruf hat? Wer verdient das Geld? Er verdient das Geld in so einer Situation. Er oder sie? Beide. Und das ist ein ganz wichtiges Verständnis. Wenn er mit seinem Geld nach Hause kommt und gönnerisch ihr ein Taschengeld gibt, dann ist das nicht angemessen. Ich bin davon überzeugt, dass ein Ehepaar gemeinsam über Finanzen verfügen sollte. Weil es einfach ausdrückt, wir verdienen dieses Geld gemeinsam. Ich danke dir, dass du mir den Rücken frei hältst, dass ich arbeiten kann. Es würde mir viel schwerer sein, zu Hause zu bleiben, also ganz echt. Ja, und ich glaube auch, dass der liebe Gott hier Mann und Frau unterschiedlich geschaffen hat. Aber ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich den Rücken frei habe. Zärtlichkeit. Das ist eine weitere Sprache, Liebe. Jetzt gehen wir nochmal ins Detail rein. Wie drücke ich denn Lob und Anerkennung aus? Durch echte Komplimente. Nicht durch irgendwas, oh, jetzt habe ich im Seminar gehört, jetzt muss ich ein Kompliment machen. Ja, und dann ziehe ich mir irgendwas, sauge ich mir etwas aus den Fingern. Das muss ehrlich sein. Aber wenn ich nachdenke, glaube ich, habe ich auch viele Dinge, über die ich ehrlich ein Kompliment nennen kann. Also wenn ich mir ein Blatt Papier nehmen würde und ich würde mir aufschreiben, was gefällt mir alles an meiner Frau? Also ich hätte kein Problem, die Seite vollzukriegen. Ja, und es ist so schön, wenn wir das dann auch ausdrücken können, ermutigende Worte. Manchmal kann man auch entmutigt sein. Manchmal sind es die Kinder zu Hause anstrengend und man denkt sich, was haben wir denn jetzt hier nicht falsch gemacht? Und meine Frau ist niedergeschlagen. Also braucht Ermutigung. Oder ich komme nach Hause, ich habe echt einen harten Arbeitstag gehabt. Ich habe Seelsorgegespräche geführt, die mich selbst fertig gemacht haben. Ich komme nach Hause, ich bin ermutigt. Ich brauche ermutigende Worte. Es ist so wichtig, dass ich das bei mir zu Hause in meinem Heim erlebe. Freundlichkeit. Freundliche Worte. Zu den freundlichen Worten gehört auch das Begrüßen. Wie begrüßt sich ein Ehepaar morgens nach dem Aufstehen? Wenn der Mann von der Arbeit kommt. Man sagt, die ersten Minuten nach dem Aufstehen und die ersten Minuten nach dem Nachhausekommen, die setzen den Rahmen für den Rest der Zeit. Die bestimmen den Ton für den Rest der Zeit. Das heißt, wenn ich meine Frau am Morgen liebevoll begrüße, sie in den Arm nehme, ihr einen Kuss gebe, ihr freundlich guten Morgen sage, das bestimmt ihr Ton für den Rest des Tages, bis ich nach Hause komme. Und wenn ich nach Hause komme, wenn ich es ebenso mache, dann bestimmt das den Ton für den Rest des Abends. Das sind Kleinigkeiten, wenn ich sage, Kleinigkeiten. Aber manchmal sind es doch gerade die Kleinigkeiten, die enorm viel ausmachen. Danke. Dankbarkeit. Dankbarkeit ist etwas, was uns so motiviert. Wie fühlen wir uns, wenn jemand kommt und sagt, du danke. Danke, dass du das gemacht hast. Das bestärkt mich. Ja, das setzt positive Emotionen frei. Das motiviert mich, das nächste Mal gleich noch ganz machen. Ja, und wir müssen lernen, dass das Nörgeln und Fordern niemals motiviert. Dankbarkeit motiviert. Auch über das hinauszugehen, was man eigentlich tun muss. Über das Mindestmaß hinauszugehen. Höflichkeit. Höflichkeit ist wichtig. Es gibt so ein paar Anstandsregeln, die machen sehr viel aus. Höflichkeit. Auch hier sind es oft Kleinigkeiten. Aber ich glaube, dass die Kleinigkeiten es ausmachen. Ja, bevor sie heiratet, macht er ihr die Tür auf. Nachdem sie geheiratet hat, trägt sie den Einkauf, die Treppe hoch. Das ist oft genug so. Ja, das nächste Mal von Höflichkeit. Man ist höflich zu allen anderen. Ja, wenn die Männer auf eine Kur gehen, oder die Frau auf die Kur gehen, erleben sie plötzlich Höflichkeit. Können Sie mir bitte die Butter reichen? Bitte schön, danke schön. Ja, es ist herrlich, es ist wie im Himmel. Es ist wie im Himmel. Und zu Hause, hey, kannst du mir mal die Butter rübergeben? Ja, wir haben es oft verlernt, zu Hause ein Mindestmaß an Höflichkeit zu haben. Aber Höflichkeit bedeutet viel. Höflichkeit drückt Respekt aus. Ich bin zu Menschen höflich, die mir etwas wert sind, die ich respektiere. Durch Unhöflichkeit drücke ich fehlende Wertschätzung aus. Und wie gesagt, wir dürfen solche Kleinigkeiten nicht unterschätzen. Zweisamkeit. Was bedeutet Zweisamkeit? Zeit nur für mich. Zeit nur für dich. Ungeteilte Aufmerksamkeit. Was bedeutet das? Was bedeutet ungeteilte Aufmerksamkeit? Genau. Und ein guter Tipp besteht sogar darin, wenn man vielleicht einen längeren Weg von der Arbeit hat und nicht nur 5 Minuten fährt, dass man von unterwegs anruft. Ja, dann hat man schon mal geredet. Man hat sich schon mal über die wichtigen Dinge ausgetauscht und fängt nicht erst bei Null an, wenn man nach Hause kommt. Ja, also es ist wichtig. Wichtig. Und ich bin froh, dass ich einen Handytarif habe mit Flatrate ins Festnetz. Das ist gut. Ja, es ist wichtig, dass wir auf diese Weise auch unsere Aufmerksamkeit schenken. Jetzt mal angenommen, Sie bekommen die Aufgabe, in ein Restaurant zu gehen. Und Ihnen wird gesagt, in diesem Restaurant sitzen 10 Ehepaare. Und eines davon ist verliebt in den Ring. Woran wird das erkennen? An den Augen? Woran noch? An Höflichkeit? Woran noch? Was macht ein verliebtes Paar? Das ist der Punkt. Sie haben sich was zu erzählen. Sie schauen sich an. Sie reden miteinander. Und bei den anderen ist es vielleicht so, sie wissen gar nicht richtig, was sie sagen sollen. Vielleicht ordnet er sich auf die Zeitung, damit er beim Essen die Zeitung lesen kann. Ja. Aber viele Paare haben sich nichts zu sagen. Die sitzen da und haben echt kein Thema mehr zum Reden. Einem verliebten Paar passiert das nicht. Und ich glaube, es ist wichtig, diese Kunst zu lernen, diese Kommunikation am Leben zu erhalten. Darum habe ich dieses Thema für heute auch mit reingenommen. Zeit ist ein so wertvolles Geschenk. Zeit ist wertvoller als Blumen. Zeit ist wertvoller als ein wertvoller Ring. Zeit ist eigentlich das Wertvollste, was ich schenken kann. Denn ich kann irgendwas Materielles schenken. Das ist gut, wenn man seiner Frau auch mal sowas mitbringt. Aber das Wertvollste, was ich schenken kann, ist doch Zeit. Denn wenn ich Zeit schenke, verschenke ich etwas von mir selbst. Gemeinsame Zeit, Freizeitbeschäftigung. Darüber werde ich nachher noch einmal reden. Es ist wichtig, dass Mann und Frau nicht in ihrer Freizeit getrennte Wege gehen. Er spielt Tennis, geht reiten, geht Golf spielen oder was auch immer, geht in seinen Männerclub und sie, naja, sie geht mit ihren Freundinnen shoppen, aber sie gehen getrennte Wege. Ja. Das ist schädlich für jede Beziehung. Also Zweisamkeit bedeutet wirklich miteinander und nicht nebeneinander. Es ist keine Zweisamkeit, wenn beide gemeinsam vor der Glotze sitzen und sich berauschen lassen. Das ist keine Zweisamkeit, das ist nebeneinander. Dadurch wächst aber nicht viel. Dadurch wächst keine Beziehung. Echtes Zuhören und Offenheit. Zu diesen beiden Dingen werden wir heute noch mehr zu sagen haben. Geschenke. Ein Geschenk drückt doch aus, ich habe nicht gedacht. Ja. So manche Frau, die muss schon Jahre zurückdenken, wenn sie gefragt wird, wann hast du eigentlich das letzte Mal Blumen bekommen? Und das ist eine Todsünde in der Ehe, den Hochzeitstag zu vergessen. Das ist eine Todsünde. Weil das bedeutet so viel. Du hast dran gedacht. Und wenn man den Hochzeitstag vergisst, welche Botschaft drückt das aus? Welche Botschaft bringt das rüber? Andere Dinge waren wichtiger. Andere Dinge waren wichtiger. Ich habe es ganz vergessen. Ganz ehrlich, Dinge, die mir wichtig sind, vergesse ich nicht. Dinge, die mir wirklich wichtig sind, die brauche ich nicht mal in den Kalender eintragen. Und ich denke trotzdem dran. Und wenn ich so etwas vergesse, ist unweigerlich entsteht die Botschaft, du andere Dinge waren wichtiger. Das sagen wir nicht so. Aber letztlich ist das Gefühl, das entsteht. Hilfsbereitschaft, Gefälligkeit und Hilfestellung, die wir aus Liebe tun, das kann auch mal daran bestehen, dass ich meine Hemden alleine bügele. Ich bin ja dankbar, dass meine Frau meistens meine Hemden bügelt. Ich bin ja nicht ganz so schnell wie sie, aber es gibt Situationen, da greife ich selbst zum Bügeleisen. Ja. Und das drückt einfach etwas aus. Es drückt eine Wertschätzung aus für die Arbeit, die der andere tut. Zärtlichkeit, wir haben gestern auch schon darüber gesprochen. Das sind zärtliche Worte. Die Worte, du, ich hab dich lieb, bedeuten sehr, sehr viel. Aber in manch einer Ehe hat man den Eindruck, als wenn es so ist wie, ich habe es dir doch schon damals gesagt und das gilt bis auf Widerruf. Ja. Wenn ich meiner Frau sage, du, ich liebe dich, dann sage ich nicht, du, falls du es noch nicht wusstest und ich habe dir was Neues zu sagen und ich habe eine neue Information für dich, ich liebe dich. Darum geht es doch gar nicht. Aber diese Worte sind doch verbale Zärtlichkeit. Ja? Und es ist wichtig. Und damit darf man ruhig verschwenderisch sein. Berührung. Einfach mal in den Arm nehmen. Was für eine Frau hier wichtig ist, ist, dass sie auch mal in den Arm genommen werden kann, ohne zu denken, es geht schon wieder bis zum Schluss. Ein Mann fällt das schwer. Aber für eine Frau ist es wichtig, dass sie einfach auch mal so Zärtlichkeit bekommt. Wie können Sie jetzt herausfinden, welche Sprache der Liebe Sie sprechen? Wie können Sie, weil es ist ja wichtig, dass ich weiß, auf welcher Frequenz empfängt mein Partner das Signal. Und letztlich sind all diese Dinge wichtig. Aber es gibt doch darunter Dinge, die für uns besonders wichtig sind. Ja, ich habe gesagt, also für mich ist Geschenke bekommen, klar, ich freue mich, ja. Aber es ist nicht so, dass ich das brauche. Es ist nicht so, dass ich was verpasse. Ja? Da kann sich meine Frau sogar erlauben, zum Geburtstag nicht zu schenken. Das ist okay für mich. Es ist okay. Ja? Aber andere Dinge sind mir wichtig. Und jetzt ist es in der Ehe wichtig, dass ich verstehe einmal über mich selbst, was ist meine Sprache der Liebe. Wie empfinde ich am besten, dass ich geliebt bin? Und die zweite Frage, die noch viel wichtiger ist, was ist die Sprache der Liebe meines Partners? Wenn die Sprache der Liebe meines Partners Zweisamkeit ist, Zeit, Qualitätszeit, und ich meine Frau mit Geschenken überhäufe, dann gehe ich am Ziel vorbei. Dann gehe ich am Ziel vorbei. Ich mag es noch so gut meinen, aber ich spreche eine Sprache, die nicht ankommt. Ja? Und das ist sehr, sehr wichtig. Und wie erfahre ich, welche Sprache der Liebe ich spreche? Stellen Sie sich die Frage, wo spüre ich am meisten, dass meine Frau oder umgekehrt mein Mann mich liebt? Wodurch spüre ich das am meisten? Worum bitten Sie Ihren Partner am meisten? Wofür bedanken Sie sich am herzlichsten? Was ärgert Sie am meisten, wenn es Ihr Partner nicht tut? Und auf welche Weise bekommen Sie Ihren Partner die Liebe? Denn wir haben die Tendenz, dass wir gerne auf der Frequenz funkeln, auf der wir empfangen. Das heißt, wenn ich den Eindruck habe, für mich ist die Zeit zu zweit sehr, sehr wichtig, ja, dann gebe ich gerne genau das, was mir wichtig ist. Und das geht so lange gut, wie das meine Frau auch wichtig ist. Aber was ist, wenn die Sprache verschieden ist? Dann müssen wir lernen. Und das ist für mich ein Prinzip, wir müssen einander studieren. Ja, wenn wir uns verlieben, so vor der Hochzeit, da studieren wir. Da studieren wir unseren Partner. Wir versuchen herauszufinden, was macht ihm Freude, womit können wir sie wirklich glücklich machen. Und wir dürfen damit nicht aufhören. Wir haben noch nicht den Abschluss, wenn wir geheiratet haben. Es hat gerade erst begonnen. Aber so manche Ehemann denkt, wenn er denn geheiratet hat, dann hat er seine Frau. Das heißt, der Kampf ist vorbei. Ja. Jetzt kann ich mich wieder um andere Dinge kümmern, aber sollte es weitergehen. Kommunikation. Es gibt viele Untersuchungen, die versuchen herauszufinden, warum gehen Ehepaare auseinander. Warum sind Ehepaare, die mal unzertrennlich waren, total verliebt? Warum leben sie sich auseinander und sind am Ende so weit voneinander entfernt, dass sie nicht wieder zusammenfinden? Und ein Punkt, der herausgefunden wurde, war, es liegt daran, dass keine Kommunikation mehr war. Da war einfach Funkstille. Sie hatten sich nichts mehr zu sagen. Sie sind so lange eigene Wege gegangen oder haben so lange die Bedürfnisse des anderen nicht befriedigt, dass sie sich emotional auseinandergelebt haben und nicht mehr das Bedürfnis da war, offen über seine Empfindungen, seine Gefühle, seine Gedanken zu sprechen. Und wenn man sich nichts mehr zu sagen hat, dann gerät eine Beziehung aus dem Fugen. In einem Buch habe ich einen Satz von einer Frau gefunden, wo ich gedacht habe, der bringt es eigentlich auf den Punkt, den habe ich mir aufgeschrieben. Eine Frau berichtet, als wir verliebt waren, haben wir viel miteinander geredet. Wir waren dicke Freunde. Ich konnte ihm mein ganzes Herz ausschütten und auch er sprach mit mir über alles. Aber jetzt reden wir kaum noch miteinander. Und wenn, dann vor allem Streit. Wir können nicht die geringsten Meinungsverschiedenheiten miteinander besprechen, ohne dass die Fetzen fliegen. Das ist von Schiefer. Und das ist typisch für viele Ehen. Wenn sie reden, dann fliegen auf die Fetzen. Ganz nicht, wenn es um oberflächliche Sachen geht. Ja, wir werden gleich mal betrachten, wie tief Kommunikation geht. Wenn man über Alltägliches redet, dann geht es gerade noch gut. Aber sobald man mal ein bisschen tiefer geht und über Emotionen spricht, über die Beziehung spricht, über Bedürfnisse spricht, über Konfliktpunkte spricht, dann fliegen die Fetzen. Und das Problem ist, jedes Mal, wenn die Fetzen fliegen, entfernen sie sich immer weiter auseinander. Und der Liebestank läuft leer. Der Liebestank läuft leer. Nancy Campbell, ich habe von ihr ein Buch dort auf dem Tisch, was ich Ihnen sehr empfehle. Erfolgreich kommunizieren, von Herz zu Herz heißt dieses Buch. Und sie sagt, das Glück eines Paares lässt sich in hohem Maße an der Wirksamkeit seiner Kommunikation messen. Wie ein Paar kommuniziert, gehört zu den stärksten Faktoren, die über Erfolg oder Misserfolg seiner Beziehung entscheiden. Das stimmt. Wie ein Paar miteinander redet, ist ein sehr guter Indikator dafür, ob die Ehe glücklich ist oder nicht. Ob sie hält oder zerbricht. Oder wenn sie nach außen weiterhin hält, ob es mehr ist als nur die äußere Form. Kommunikation ist wichtig. Liebe, haben wir gesagt, muss ausgedrückt werden. Darum habe ich das hier genannt, Kommunikation. Es ist mehr als Worte. Es ist mehr als Worte. Mehr als Informationen austauschen. Es ist viel, viel, viel mehr. Liebe muss ausgedrückt werden. Wenn Liebe nicht ausgedrückt wird und der andere diese Liebe nicht empfängt, sie nicht spürt, dann wird er sich nicht geliebt fühlen. Ohne Kommunikation können wir keine Konflikte lösen. Es gibt in jeder Ehe Meinungsverschiedenheiten. Wir sind ja alle so unterschiedlich geprägt. Wir kommen alle mit unserem Rucksack in die Ehe. Und da sind verschiedene Gewohnheiten drin, verschiedene Rollenverständnisse, verschiedene Meinungen, wie man etwas tut. Und damit kommen wir jetzt zusammen. Unweigerlich, es geht gar nicht anders, gibt es Konfliktpunkte. Wenn ein Ehepaar eine gute Kommunikation hat, ist das kein Problem. Dann wachsen sie daran. Dann werden die Konflikte gelöst. Sie lachen wieder drüber und es geht weiter. Sie sind daran gewachsen. Wenn aber die Fähigkeit zu kommunizieren, gerade über brisante Punkte, nicht da ist, dann leben sie sich auseinander. Konflikte werden nicht gelöst. Sie werden unter den Teppich gekehrt. Sie werden totgeschwiegen, weil es ja bequemer ist, nicht drüber zu reden. Man hat Angst, es fliegt schon wieder die Fetzen. Die Bombe geht schon wieder hoch. Also lieber nicht drüber reden. Aber nicht gelöste Probleme sind wie eine Leiche im Keller. Es geht eine Zeit lang gut. Letztens hieß es in den Nachrichten, hat eine Frau, dass sich im Keller ihren Mann gefunden, seit 12 Jahren verschollen, hat sich im Keller aufgehängt. 12 Jahre. Hat sich nicht gemerkt, 12 Jahre lang. Er war halt vermisst. Ja, man kann eine ganze Zeit eine Leiche im Keller haben. Aber irgendwann schließt es. Irgendwann kommt es hoch. Ja, das heißt, es mag kurzfristig der bequemere Weg sein, einen Konflikt aus dem Weg zu gehen, es nicht anzupacken, aber langfristig zerfrisst es. Ein ungelöster Konflikt ist wie ein Krebsgeschwür in einer Beziehung. Er kommt wieder hoch. Früher oder später kommt er wieder hoch. Und ein ungelöster Konflikt verhindert es, dass ein Paar wirklich emotionale Nähe spürt. Selbst wenn sie zusammenbleiben, ist die Ehe nur bestenfalls mittelmäßig, wenn ungelöste Konflikte da sind, die nicht ausgetragen wurden, die nicht gelöst wurden. Ohne Kommunikation können wir gar nicht ausdrücken, was sind unsere Gedanken und vor allem unsere Gefühle. Ohne Kommunikation gibt es keine Beziehung. Kommunikation ist eine echte Herausforderung. Kommunikation bedeutet, noch einmal zusammengefasst, sich so auszudrücken, dass der andere mich wirklich versteht, mit Herz und Verstand. Um so zuzuhören, und so zu verstehen, dass ich wirklich verstehe, was der andere meint. Denn manchmal sind die Worte, die der andere sagt, nicht das, was er meint. Wir alle kennen Situationen, oder? Wo uns Worte rauskommen und hinterher denken wir, was haben wir eigentlich gesagt? Eigentlich wollte ich das so gar nicht sagen. Eigentlich ist es gar nicht das, was ich auf dem Herzen hatte, aber ich habe den falschen Ton getroffen. Ich habe die falschen Worte erwischt. Ja? An der Stelle bedeutet Kommunikation auch zu verstehen, was der andere wirklich meint. Was meint er wirklich? Denn wir alle vergreifen uns in unserem Mann. Wir alle greifen uns so richtig daneben. Und wenn meine Frau jedes Wort auf die Goldwaage legen würde, dann würde es mir schlecht gehen. Aber ich weiß, dass ich versuche zu verstehen, was ich wirklich meine, auch wenn ich mal nicht den richtigen Ton treffe. Auch wenn ich mal nicht weiß, wie ich richtig ausdrücken kann, was ich auf dem Herzen habe. Und ich glaube, das geht uns allen so, oder? Kommunikation ist eine gewisse Herausforderung. Denn auf der einen Seite wird eine Botschaft gesandt, auf der anderen Seite muss sie empfangen werden. Und nicht immer ist die Information, die gesandt wird, die Information, die empfangen wird hier auf diesem Bild. Ja. Und das kann, das ist, hier ist lustig auf dem Bild, aber das kann zu echten Herausforderungen führen, wenn man nicht wirklich verstanden wird. Es gibt ein Klassebuch. Dieses Buch ist ein echter Klassiker über Kommunikation. Geschrieben von Friedemann Schulz von Thun. Ist schon Jahre alt, dieses Buch. Aber immer noch ein Klassiker, immer noch erhältlich. Und er hat bahnbrechende Erkenntnisse über Kommunikation geschrieben. Heute sagen wir, wenn wir uns das anschauen, naja, eigentlich ja logisch, was er geschrieben hat. Warum sind die nicht früher drauf gekommen? Ja, aber wir müssen wirklich, wenn wir auch auf die Geschichte der Sozialwissenschaften zurückschauen, sehen, dass viele Dinge, die heute für uns vielleicht selbstverständlich sind, vor 30, 40 Jahren alles andere als selbstverständlich waren. Ja. Und er beschreibt eine Botschaft mit vier verschiedenen Aspekten. Und ich werde das gleich am Beispiel noch erklären. Er sagt, eine Botschaft ist nicht nur eine Information. Ja, wie beim Morsen, da habe ich eine Information. Alles klar. Kammer. Das ist die Information. Information angekommen. Wenn der andere sie richtig verstanden hat. Wenn wir aber zwischenmenschlich und besonders in der Ehe miteinander kommunizieren, dann kommt noch sehr viel mehr dazu. Dann ist es nicht nur der Sachinhalt, sondern wenn ich etwas sage, sage ich was über mich selbst, wie es mir geht. Dadurch, welche Worte ich wähle, dadurch, in welcher Situation ich es sage, dadurch, welchen Ton ich erwische, da sage ich was über mich selbst. Das heißt, eine Botschaft hat immer auch etwas Selbstoffenbarendes an sich. Jede Botschaft im zwischenmenschlichen Bereich sagt etwas über die Beziehung aus. Und eine Botschaft hat auch einen Appellcharakter. Ein Beispiel. Wenn er sagt, ich habe dich heute 5-mal angerufen, was sagt er damit? Was will er sagen? Ich habe dich heute 5-mal angerufen. Aber du warst nicht da. Ich habe dich heute 5-mal angerufen. Was kann hinter diesem einfachen Satz stehen? Ich meine, der Sachinhalt ist klar, ja? Die Information, ich habe dich 5-mal angerufen. Okay, das ist das Faktum. Aber steht da nicht ein bisschen mehr hinter der Botschaft? Als nur diese nackte Information? Was sagt er? Oder was könnte er auch sagen? Das müssen wir ein Stück auch mutmaßen. Wo warst du die ganze Zeit? Ja? Vielleicht sagt das über ihn, also es könnte sein, dass er Enttäuschung ausdrückt. Ich habe dich 5-mal angerufen, du warst nicht da. Warum bist du nicht da? Oder warum rufst du nicht zurück? Oder es kann ein Hinweis sein auf den eigenen Eifer. Du, ich habe heute versucht, 5-mal dich anzurufen. So gerne wollte ich mit dir sprechen. Schön, dass ich dich endlich dran habe. Ja, das kann was ganz anderes sein. Es kann ein Appell sein. Sei doch öfter zu Hause. Warum bist du immer weg, wenn ich dich anrufe? Oder es kann bedeuten, ruf doch mal zurück. Oder es kann für die Beziehung ein Vorwurf sein. Ich wollte so gern mit dir reden. Oder es kann heißen, du bist mir wichtig. Ja, dann merken wir, es ist ein Satz. Wenn wir diesen Satz nur auf der Informationsebene verstehen, naja, dann haben wir einen Fakt. 5-mal angerufen. Aber was will der andere wirklich sagen? Und dann merken wir, an diesem einfachen Beispiel, verstehen ist eine Kunst. Zu verstehen, was der andere wirklich sagen will, da reicht nicht die Information. Um wirklich verstehen zu können, muss ich auch ein Stück aus mir hinausgehen, mich in den anderen hineindenken. Was will er wirklich sagen? Ein zweites Beispiel. Ein Beispiel aus dem Alltag. Die Frau sitzt am Steuer und der Mann ist Beifahrer. Unter Umständen eine explosive Situation. Okay, sie steht vor der Ampel. Und er sagt, du, da vorne ist grün. Es ist grün. Was will er damit aussagen? Die Information ist klar, ja? Die Tatsache, es ist grün. Schön. Aber was sagt er damit? Was sagt er damit über sich selbst? Oder was könnte er damit sagen? Schatz, es ist grün. Genau, also ich wäre schon längst losgefahren. Ich bin genervt. Ich habe es eilig. Schatz, es ist grün. Könnte er sagen. Aber es könnte auch was ganz anderes bedeuten. Schatz, schau mal, es ist grün. Grüne Welle, ist das nicht toll? Ja, das könnte was ganz anderes bedeuten. Ich muss richtig zuhören. Was sagt er? Also erstmal in diesem Fall angenommen, er ist genervt. Er sagt, Schatz, also ich könnte besser fahren als du. Ich bin schon längst losgefahren. Gib Gas, Schatz. Ja, das ist der Appellcharakter. Gib Gas. Gib endlich Gas. Der Beziehungsaspekt dieser Botschaft ist, du kannst nicht richtig fahren. Du brauchst meine Hilfe. Ja. Das könnt, all das könnt ihr in dieser Botschaft stecken. Und da merken wir schon, richtig zu hören und richtig zu verstehen, was der andere wirklich meint. Das ist eine Kunst.
Also wir haben eine Kommunikation, haben wir den Sender und wir haben den Empfänger.
Und der Sender schickt eine Botschaft.
Und das ist jetzt diese Botschaft, dieses Quadrat, das wir auch dort sehen, mit den vier verschiedenen Aspekten. Und die Botschaft, die muss jetzt irgendwie ankommen.
So, jetzt senden wir nicht nur mit diesen vier verschiedenen Aspekten. Und was noch wichtig ist, diese vier verschiedenen Aspekte einer Botschaft, die können unterschiedlich stark sein. Ja. Und auch hören wir unterschiedlich. Also wenn er sagt, Schatz, es ist grün, und sie antwortet und sie sagt, fährst du oder fahre ich? Dann merken wir, auf welchem Ohr sie gehört hat. Ja? Dann merken wir, welcher Aspekt dieser Botschaft bei ihr angekommen ist. Es kann ein ganz anderer sein. Es kann sein, dass er wirklich nur ganz, ganz unschuldig, unwahrscheinlich, aber möglich, sagt, Schatz, es ist grün. Ohne sich da was dabei zu denken. Aber sie empfängt es auf einem ganz anderen Ort und denkt, hey, wer fährt eigentlich? Ich fahre heute. Ja? Das Ganze funktioniert auch zum Beispiel ohne Worte.
Wenn man jetzt mal diesen Aspekt rausstreicht, Kommunikation funktioniert auch ohne Worte.
Angenommen, nach einer Auseinandersetzung weint sie, aber sagt nichts. Sie weint einfach. Das ist auch Kommunikation, oder? Der Sachinhalt ist an der Stelle nicht da, weil sie sagt nichts. Sie weint. Was kommuniziert sie? Was kommuniziert sie? Und nebenbei gesagt, manchmal fällt es Männern schwer, damit umzugehen, wenn ihre Frau weint. Sie werden genervt, vielleicht sogar zornig, weil sie damit nicht umgehen können. Sie können damit nicht umgehen. Ja. Aber was tritt deine Frau aus? Sie weint. Selbstoffenbarung, ich bin traurig. Oder ich bin enttäuscht. Beziehung, es könnte Verschiedenes sein, aber es könnte sein, so weit hast du mich jetzt gebracht. Und der Appell, tröste mich. Oder schweigen. Angenommen, er schweigt sie an. Kommt nach Hause, sagt kein Wort. Ja. Silent Treatment, sagt man im Englischen. Silent Treatment. Ja, für die Schweigebehandlung. Schweigen kann sehr viel sagen. Ne? Er kann sagen durch sein Schweigen, ich will meine Ruhe. Er kann damit sagen, Appell, lass mich in Ruhe. Und er kann sagen über die Beziehung, na, was sagt er über die Beziehung, wenn er schweigt? Sagt sehr viel aus, oder? Sagt, eigentlich bist du gerade für mich kein attraktiver Gesprächspartner. Aber es kann auch ganz anders sein. Es kann sein, dass er nach Hause kommt und er schweigt. Irgendwas berührt ihn. Vielleicht war ihm was auf der Arbeit. Vielleicht wurde er verletzt. Vielleicht wurde er auf der Arbeit irgendwie runtergemacht. Und das ist für einen Mann etwas sehr, sehr Schwieriges. Etwas sehr Schwieriges. Er kommt nach Hause und fast noch nicht richtig verarbeitet. Er kommt nach Hause und schweigt. Das Schweigen kann auch etwas ganz anderes bedeuten. Die Botschaft kann sein, du, nimm dir Zeit, ich kann es gerade nicht aussprechen, ja, aber bitte nimm dir mal Zeit für mich. Ja? Ich steck gerade in der Kommunikationssackgasse, ich kann es gerade nicht sagen, ich kann dieses Gefühl, ich bin verletzt, aber ich kann dieses Gefühl gerade nicht aussprechen. Ja? Auch das kann es bedeuten. Und jetzt merken wir, dass das Versuchen, den anderen zu verstehen, das ist sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Wir haben gestern über verschiedene Themen gesprochen, wo wir gesagt haben, hier sind Männer und Frauen einfach anders geschaffen. Einfach ganz anders geschaffen. Wir haben gesagt, in der Regel In der Regel ist es so, dass ein Mann sich mehr Respekt wünscht und eine Frau mehr eine liebevolle Behandlung. Ein Mann hat ein hohes Interesse an sexueller Erfülltheit und eine Frau Zärtlichkeit. Das sind Unterschiede. Bei der Kommunikation ist es genauso. Man sagt manchmal scherzhaft, ein Mann ein Wort und eine Frau ein Wörterbuch. Ja? Und da steckt ein Stückchen Wahrheit drin. Weil, ich meine, schau mal, es ist echt witzig. Wenn ich telefoniere, es geht schnell. Es geht echt schnell. Ich telefoniere, ich sage, was ich zu sagen habe, dann sage ich, mach's gut. Gell, Juri, wir telefonieren oft. Es geht auch nicht länger als ein, zwei Minuten. Ja? Juri, wenn unsere Frauen telefonieren würden, das würde nicht ein, zwei Minuten dauern. Ich garantiere es dir. Es ist wahr. Ja, es ist wirklich so, wenn Frauen telefonieren, wenn eine Frau mit ihrer besten Freundin telefoniert oder mit ihrer Mutter oder mit ihrer Schwester. Also, ich weiß ganz genau, wenn meine Frau ihre Schwester anruft, sie sind beste Freundin, dann habe ich Zeit. Dann habe ich echt Zeit für mich.
Wie der Mann mit der Frau?
Wie bitte?
Ja,
aber wir haben zwei Leute. Also ich kann sogar auch telefonieren, aber ich weiß, ich habe Zeit. Ich weiß, ich kann ein Buch nehmen. Oder ich weiß, ich kann was im Internet recherchieren, oder ich weiß, ich kann mich eine Stunde hinsetzen und arbeiten, wenn ich habe Zeit. Ja? Das ist auch was, ja? Das ist klar. Aber Männer und Frauen sind einfach verschieden. Und nicht, dass Männer nicht reden können. Männer reden auch. Und wenn Männer unter sich sind, die sind ja auch nicht still. Die reden auch. Aber worüber reden sie? Sie reden über, naja, über Autos, Politik, über Frauen. Erzählen sich Witze, nicht immer die besten. Ja. Männer reden auch, aber sie haben eine andere Ebene, auf der sie reden. Wenn Männer zusammenkommen, in der Regel, reden sie nicht über ihre Gefühle. Sie reden in der Regel nicht über ihre Beziehung. Die Ehe ist ja alles in Ordnung. Ja. Wie geht es dir? Passt. Ja, müssen wir nicht mehr drüber reden. Frauen sind ganz anders. Frauen reden über Gefühle, über Bedürfnisse, Empfindungen, über tiefe Gedanken. Männern scheint das irgendwie schwer zu fallen. Aber wenn sie verliebt sind, dann können sie es. Meistens. Nur verlernen sie es oft nach der Hochzeit. Und da ist es wirklich wichtig. Ja. Es neu zu lernen. Für Männer ist Kommunikation ein Mittel zum Ziel. Für Frauen ist Kommunikation ein Ziel selbst. Allein, dass man redet, das ist schon was. Ja? Männer wollen was erreichen. Wenn sie es erreicht haben, muss man dann nicht mehr reden. Wenn eine Frau sagt, Schatz, wir müssen mal wieder reden. Und er sagt, worüber willst du denn reden? Dann ist er typisch lösungsorientiert. Er will dann sagen, Schatz, wo ist dein Problem? Komm, gib mir, ich löse es dir schnell. Ja? Dabei will sie gar nicht, dass ihr Problem gelöst wird. Sie möchte reden. Sie möchte wirklich leben. Wichtig ist, dass wir verstehen, dass Kommunikation in einer Ehe emotionale Nähe schafft. Wenn es in der Ehe keinen tiefen Gedankenaustausch gibt, werden sich die Partner auseinanderleben. Wenn man sich nur über Oberflächliches austauscht, aber nicht darüber, wie es mir geht, welche Freuden ich habe, welche Enttäuschungen ich habe, dann erlebt sich ein Paar auseinander. Manche Frau fragt sich hinterher, was ist eigentlich mit meinem Mann passiert? Sie hat das Gefühl, sie hat einen Goldfisch gehabt. Sie redet, aber er bekommt nicht zurück. Und es braucht von einer Frau viel Weisheit, ihren Mann hier aus der Reserve zu holen. Wenn sie anfängt, ihn zu pushen und sagt, sag doch, was los ist. Was macht mein Mann? Er macht die Schotten nicht. Ja, er zieht sich noch mehr zurück, redet noch weniger. Ja, weil wenn ein Mann unter Druck gesetzt wird und reden muss, das macht er nicht. Das funktioniert so nicht. Ja, eine Frau muss weise sein, an der Stelle ihren Mann aus der Reserve zu locken. Tja, Kommunikation. Wie tief geht Kommunikation? Es gibt verschiedene Ebenen der Kommunikation. Es gibt den Smalltalk, das sind oberflächliche Worte. Ja. Das ist vielleicht das Gespräch mit der Nachbarin. Guten Morgen, oh, wie geht's denn? Oh, es geht gut, einen schönen Tag. Das ist, ja, schönes Wetter heute, so auf dieser Ebene, Smalltalk. Ja. eine Ebene tiefer. Das sind sachliche Gespräche. Hier werden wirklich Informationen ausgetauscht. Hier findet ein echter Austausch statt. Das andere ist oberflächlich. Das ist, verdient gar nicht den Namen Kommunikation. Ja? Aber sachliche Gespräche, das ist schon mal mehr. Wir tauschen uns, wir reden über Politik. Ich rede gerne mit meiner Frau über Politik. Wir tauschen uns auch mal über solche Sachen aus, die wir in den Nachrichten gehört haben. Ja? Das ist wichtig. Ich glaube, dass wir uns auch auf dieser Ebene begegnen müssen. Ja? Besonders, ich glaube, Männer und Frauen gleichermaßen haben das Bedürfnis, sich auch auf der geistigen Ebene auszutauschen. Einfach auch mal über Fakten, über Themen. Aber jetzt geht's weiter. Es geht um Gedanken und Meinungen. Ja. Bisher waren wir auf der sachlichen Ebene. Wir haben einfach Informationen ausgetauscht. In der Ebene, die ein Stückchen tiefer geht, geht es um Gedanken, es geht um Meinungen. Was meinst du dazu? Was denkst du darüber? Ja. Und darüber unterhalte ich mich nicht mit ihr. Ja. Ich kann mit meiner Nachbarin einen netten Plausch haben, aber einen richtigen Austausch, das setzt schon mehr Beziehung voraus. Ja. Und noch eine Ebene tiefer. Das sind Empfindungen und Gefühle. Wir reden nicht nur über das, was wir denken, über unsere Meinung. Ja, dem anderen die Meinung sagen, das finden wir vielleicht noch ganz gut. Ja, aber Empfindungen und Gefühle, wie empfinde ich, wenn das und das passiert? Wie fühle ich mich? Ja. Wahrscheinlich haben auch Männer hier die größere Tendenz, ziehen sich Männer eher zurück, als über ihre Gefühle zu reden. Da ist vielleicht ein Bedürfnis nicht gestillt oder sie ärgern sich über etwas. Aber sie drücken das nicht aus. Und wenn sie es tun, dann, naja, in einer Art und Weise, die auch nicht gerade hilfreich ist. Ja. Aber es ist so wichtig zu lernen, dass man auch sagt, du, Schatz, dass du das gesagt hast, das hat mich verletzt. Ja, oder es hat mich geärgert, dass du das getan hast. In einer Art und Weise, die den anderen nicht in die Verteidigungshaltung treibt. Die tiefste Ebene, da reden wir nicht nur über Empfindungen und Gefühle, sondern da reden wir über die tiefsten Tiefen unserer Beziehung. Tiefes Verstehen. Völlige emotionale und persönliche Öffnung. Das sind so Fragen wie: Wie geht es uns eigentlich in unserer Beziehung? Wo stehen wir in unserer Beziehung? Das sind so Fragen wie: Du, wenn du dir etwas wünschen dürftest von mir, was ich in unserer Beziehung besser machen könnte, was wäre das? Es fällt schwer, solche Fragen zu stellen, weil hier geht es als Eingemachte. Hier geht es wirklich als Eingemachte. Aber ich glaube, eine Ehe, die sich nur hier, wo sich die Kommunikation nur hier abspielt, kann keine emotionale Nähe erfahren. Unmöglich. Und man kann ja nicht immer hier unten sein. Das geht auch nicht. Ja, es braucht eine Zeit, bis ein Mann so weit ist, dass er wirklich in der Stimmung ist, in der Situation, in der Verfassung, dass er es wirklich frei reden kann. Ja? Das kann man nicht so, komm, jetzt setz dich mal hin und jetzt reden wir. So funktioniert das nicht. Da müssen wir weise sein und Situationen schaffen, die es uns leicht machen. Da müssen wir warm werden. Der Mutter muss eine Zeit lang warm laufen, bis wir an den Punkt kommen, dass wir so reden können. Also es geht nicht darum, dass wir ständig uns auf dieser Ebene austauschen. Der Punkt ist der, wenn wir immer nur hier landen, wenn unsere Kurve niemals bis ganz hoch geht, haben wir ein Problem. Haben wir ein Problem. Weil wir können es vielleicht gar nicht richtig festmachen und sagen, genau das ist unser Problem, aber wir spüren, dass diese emotionale Nähe nicht mehr da ist. Warum fällt es auch so schwer, zu kommunizieren? Manchmal wurde die Fähigkeit, richtig zu kommunizieren, gar nicht richtig gelernt. Manch einer ist in einer Familie groß geworden, in der nicht über Gefühle geredet wurde. Ja? Da hat man nicht bis in diese tiefste Ebene hinein kommuniziert. Das war ja oberflächlich, man hat es nie gelernt. Das kommt in einer Ehe, woher soll er es denn können? Manche haben es nie gelernt. Manchmal ist es aber auch die Angst, seine wirklichen Gedanken und Gefühle dem anderen mitzuteilen, die Angst, verletzt zu werden. Die Angst, wenn ich jetzt das sage, dann fürchte ich, dass du schon wieder in die Verteidigungshaltung gehst, dass du deine Keule rausholst, und ich schon wieder als Abkriege. Also dann lieber gar nicht. Dann lieber gar nicht. Und viele Ehen sind in so einer Situation. Sie haben seit vielen Monaten nicht mehr erlebt, dass sie tief, konstruktiv auf dieser Ebene Konflikte wirklich lösen können. Also geht man ihnen aus dem Weg. Und wenn man irgendwann ist der Druck so groß, dass man doch redet. Ja? Aber wenn wir darauf warten, bis der Druck so hoch ist, dass der Deckel hochfliegt, dann kommt keine vernünftige Kommunikation raus. Dann ist das Resultat eine tiefe, tiefe Verletzung, die es das nächste Mal dann noch schwieriger macht, konstruktiv zu reden. Es ist also manchmal kurzfristig einfach bequem. Wenn ich den Deckel jetzt aufmache, dann steht es. Also lasse ich den Deckel zu. Es ist kurzfristig bequemer. Ja, das können Gründe sein, weshalb es Paaren schwerfällt, zu kommunizieren. Jetzt. Wir haben gesagt, kommunizieren ist ganz, ganz wichtig, dass ich verstehe. Hören und Zuhören sind zwei Paar Dinge. Sind zwei Paar Schuhe. Ich kann etwas hören, etwas kann akustisch in mein Ohr fallen, ohne dass ich wirklich zugehört habe, im Sinne von verstanden habe. Was bedeutet es, zu hören? Wie kann ich richtig zuhören? Ja, was schafft auch die Atmosphäre, dass wir uns öffnen können im Gespräch? Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist der Augenkontakt. Wenn meine Frau sagt, Schatz, ich muss mal mit dir reden, und ich sage, ja, was willst du denn? Aha. Welche Botschaft kommt darüber? Was du mir gerade sagen möchtest, ist mir nicht wichtig. Ja? Oder müssen wir gerade über unsere Ehe reden, wenn ich gerade die Zeitung lese? Ja? Welche Botschaft kommt darüber? Und meine Frau kommt und sagt, Schatz, wir müssen mal reden. Ich habe mal Anliegen. Ich mich umdrehe, ich mein Computer sein lasse, meine Arbeit sein lasse und sie anschaue. Das gibt das Signal, du hast jetzt meine Aufmerksamkeit. Du hast jetzt meine Aufmerksamkeit. Das andere ist einfach aufmerksam sein, aufmerksam da sitzen. Auch meine ganze Körpersprache sagt mir sehr viel aus, ob ich wirklich dabei bin. Meine Gestik, meine Mimik, meine Körperhaltung sagt sehr viel darüber aus, ob ich wirklich zuhöre. Ja, Kommunikationsexperten sagen uns immer wieder, dass ein großer Teil der Kommunikation nonverbal geschieht. Durch meine Körperhaltung, durch meine Gestik, durch meine Mimik, durch den Tonfall. Ja, ein großer Teil einer Botschaft ist nonverbal kommuniziert. Und darum ist es wichtig, wenn ich zuhöre, dass ich durch meine Körperhaltung ausdrücke, ich bin jetzt wirklich da, ich höre zu. Das nächste ist, lassen Sie einander ausreden. Es gibt, ich weiß nicht, ob diese Studie repräsentativ ist wirklich, ja, aber ich habe in einer Studie gelesen, die haben untersucht, dass es circa, ich glaube, es war 17 Sekunden braucht in einem Gespräch, bevor ein Partner den anderen unterbricht. Wenn wir richtig zuhören, geht es nicht darum, dass ich dem anderen sofort die Leviten lese, dass ich gleich die Lösung präsentiere. Denn meine Frau will nicht gleich die Lösung haben, sie will, dass ich zuhöre. Und das Zuhören, das vermittelt ihr Wertschätzung, angenommen sein, das vermittelt ihr ernst genommen zu werden, geliebt zu sein. Ja, sie will nicht die schnelle Lösung. Einander ausbilden lassen. Auch dann, gerade dann, wenn der andere etwas sagt, was mir gegen ihn spricht. Was mich kritisiert, was mich in Frage stellt. Da ist die Tendenz da, sofort die Keule rauszuholen, ja, aber, und du hast, eigentlich bist ja du schuld. Ja, meine Frau hat mich nicht ausgeredet. Und ich habe dich für einen Grund und Boden gestellt. Richtig zuhören, aushören, ausreden lassen. Dann auf das Gehörte reagieren. Nicht einfach stumm, teilnahmslos da sitzen. Ich kann durch meine Mimik, kann ich wirklich ausdrücken, dass ich noch dabei bin, dass ich verstehe. Ich kann durch einfache Worte sagen, ich verstehe. Und jetzt verstehe ich, was du meinst. Ja, ich muss sie damit nicht unterbrechen, aber es sind so kurze Worte, die unterbrechen gar nicht den Redefluss, aber sie signalisieren, ich höre zu. Manchmal kann es hilfreich sein, einfach das Gehörte auch zu spiegeln. Habe ich dich richtig verstanden? Meinst du das so und so? Oder wenn ich das Gefühl spiegle, das ich jetzt empfinde bei mir, ich sage, du, das hatte ich ganz schön auf die Palme gemacht. Ja. Dieses Spiegel, man darf nicht übertreiben. Man darf es nicht übertreiben. Wenn man es übertreibt, fühlt der andere sich veraltet. Ja. Aber es ist hilfreich, wenn man einfach ausdrückt, dass man aktiv dabei ist, zu verstehen. Und diese Rückmeldung, die ich verbal oder nonverbal gebe, gibt dem anderen auch die Möglichkeit, zu korrigieren, wenn ich missverstanden habe. Hören Sie auf die Gefühle hinter den Worten. Wie gesagt, manchmal haben wir Manchmal hören wir Worte, aber nicht das Gefühl hinter den Worten. Was will der andere wirklich sagen? Wenn die Frau sagt, wir brauchen mal wieder Zeit, oder wollen wir nicht mal wieder zusammen essen gehen? Was will die Frau sagen? Will die Frau sagen, ich habe keine Lust zu kochen? Vielleicht. Will die Frau sagen, du, wir hatten lange keine Zeit mehr zusammen. Wir haben lange nicht mehr vernünftig geredet. Ja. Welches Gefühl ist hinter dem Satz? Also nicht nur die Worte sehen. Manchmal, wie gesagt, sind unsere Worte nicht die gewähltesten. Manchmal vergreifen wir uns im Wort. Wir dürfen die Worte auch nicht auf die Goldwaage legen. Ganz besonders, wenn sie in einem Konflikt gesprochen werden. Da muss man Dinge einfach auch abschreiben. Das heißt, dumm, aber abgeschrieben. Ja, ich lege es nicht auf die Goldwaage, wird mich nicht weiter belasten. Dann nicht gleich in die Verteidigungshaltung gehen. Gerade wenn der andere über enttäuschte Gefühle spricht, über Ärger, über Einsamkeit, über Entmutigung, naja, dann höre ich gleich einen Vorwurf. Und der Vorwurf, der versucht mich zugleich in die Verteidigungshaltung zu gehen, aber das hilft nicht wirklich weiter. Auch in der Bibel finde ich ein geniales Kommunikationsprinzip. Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Sagen. Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht mehr reden, als wir hören. Der liebe Gott hat uns zwei Ohren gegeben und einen Mund. Manchmal tun wir, als wäre es gerade andersrum. Wir wollen unsere Meinung an den Mann bringen. Während der andere redet, überlege ich schon, was ich sagen könnte, ja, damit es auch richtig passt. Damit ich als Sieger aus der verbalen Schlacht hervorgehe. Aber das ist kein Zuhören. An jeder Mensch sei schnell zum Hören. Langsam zum Reden, langsam zum Sagen. Und wir müssen aufpassen, dass wir in Gesprächen einander nicht verletzen. Ich weiß, dass es in jeder Ehe passiert und passieren kann. Und Gott sei Dank ist auch Vergebung da, dass man Dinge auch einfach vergeben kann, dann belastet sie nicht mehr. Aber wenn ich in einer Kommunikation meinen Partner runtermache, wenn ich ihn beschimpfe und beleidige, dann hinterlässt das Wunden, die nicht so schnell weggehen. Ja, da müssen wir sehr aufpassen. Zorn hilft nie etwas in einer Beziehung. Gesprächskiller. Was sind Gesprächskiller? Schauen wir uns mal die andere Seite an. Gesprächskiller sind vorschnelle Lösungen präsentieren. Verletzende, abwertende Aussagen. Übertreibung. Du machst immer. Das kommt jetzt ja so leicht von den Lippen, ja. Aber stimmt nicht. Es ist eine Übertreibung. Niemand tut immer etwas. Vielleicht lasse ich auch meine Sorgen liegen, aber ich lasse doch nicht immer meine Sorgen liegen. Aber so oft gehen uns diese Worte so leicht von den Lippen. Du machst immer das und das. Du kommst immer zu spät. Du hörst nie zu, wenn ich mit dir rede. Das sind Übertreibungen, die einfach nicht der Realität entsprechen und die wirklich nicht hilfreich sind. Wenn ich korrigiere oder kritisiere, das hilft nicht. Es gibt einen Platz für Kritik. Aber dieser Platz, der muss sorgsam gewählt werden und in einer Art und Weise geschehen, die es dem anderen macht. Beleidigung, Urteil, Ausweichen. Wenn ich dem anderen meine Meinung aufdränge, hat meine Frau das Recht, eine andere Meinung zu haben als ich? Muss sie mein Schatten sein? Gott sei Dank nicht. Wenn meine Frau immer die gleiche Meinung hätte wie ich, hätte ich mich schon in manches Problem hineingerissen. Ich bin sehr dankbar, dass sie manchmal eine andere Meinung hat als ich. Ja, die hat mich schon vor manchem Unheil bewahrt. Ja, und niemals hat ein Ehepartner das Recht, dem anderen seine Meinung aufzunehmen. Niemals. Weil ich bin nicht der liebe Gott. Ich irre mich öfter, als du lieb bist. Und wenn ich den Anspruch erhebe, dass mein Partner es genauso sehen muss wie ich, dass er vielleicht die gleiche Partei wählen muss wie ich, sonst bin ich sauer, dass er das gleiche Essen gerne hat wie ich, dass er Dinge genauso beurteilt wie ich, dann habe ich ein Problem. Weil ich den anderen vereinnahme, weil ich den anderen zu meinem Schatten mache. Und ich glaube, Gott hat uns geschaffen in unserer Unterschiedlichkeit, dass wir einander ergänzen und dass wir einander auch korrigieren können in der richtigen Art und Weise. Dauerreden, Leute sind Dauerreden. Die reden, reden, reden und reden. Aber Schweigen ist genauso falsch. Es muss eine gute Balance sein. Ja? Wenn Sie den Eindruck haben, dass Sie eher dazu neigen, zu viel zu reden, dann achten Sie im Gespräch darauf, dass Sie Ihre Pferde im Zaum haben. Wenn Sie den Eindruck haben, dass Sie eher zu wenig reden, dann geben Sie sich einen Ruck und sagen mehr. Es muss eine Balance sein im Gespräch zwischen Reden und Hören. Reden kann man lernen. Wie kann ich es lernen? Anderen, mir fällt es vielleicht leicht zuzuhören, aber mir fällt es schwer zu reden. Über meine Gefühle, über meinen Tag, überhaupt, über Dinge, die mich in meinem Herzen bewegen. Das kann man lernen. Das eine ist, reden Sie über Themen, die Sie interessieren und über die Sie leicht reden können. Es ist wichtig, dass wir Themen haben, über die wir reden können. Manchmal fällt es einem Paar schwer, überhaupt zu reden. Es ist besser, sie reden über oberflächliche Dinge als gar nicht. Es ist besser, sie reden über irgendein Hobby. Natürlich ist es besser, sie reden über ihre Beziehung, aber wenn sie das noch nicht schaffen, ist es besser, sie reden über irgendein Interessensgebiet. Und wenn es die Briefmarken sind, als dass sie gar nicht reden. Denn Hauptsache ist erstmal im Gespräch bleiben, wieder lernen, miteinander sich auszutauschen. Lernt Ihre Gedanken, Wünsche und Gefühle auszudrücken. Wenn etwas Sie geärgert hat, lernt Sie zu sagen in einer feinen Art und Weise, das hat mich jetzt geärgert. Wenn etwas Sie verletzt hat, lernt Sie es zu sagen, das hat mich jetzt verletzt. Machen Sie es sich zur Angewohnheit, gemeinsam über den Tag zu reflektieren. Wenn man abends nach Hause kommt, du schaust wieder an deinen Tag, was hast du erlebt? Ja? Und dann wirklich reden. Und wenn irgendeine Sache Sie auf der Arbeit geärgert hat, raus damit. Wenn eine Sache Ihnen Freude gemacht hat, wenn Sie auch irgendwas stolz waren, raus damit. Ja? Es ist eine so wichtige Angewohnheit, einfach gemeinsam zu reflektieren und einfach auch dran zu bleiben. Und das fördert Kommunikation, gemeinsame Interessen. Es ist so wichtig, dass Mann und Frau gemeinsame Interessen haben. Wir haben vorhin schon über Zeit, über Freizeit gesprochen. Und das ist okay, jeder braucht seinen Freiraum. Freizeitbeschäftigung, die man auch alleine macht. Das hat auch seinen Platz. Der Punkt ist, wenn es nur das ist, wenn die Schnittmenge null ist, jeder geht seinen Weg in der Freizeit. Worüber soll man dann noch reden? Ich glaube, es ist wichtig, dass ein Paar ganz bewusst schaut, welche Dinge sie gemeinsam tun. Das kann bedeuten, dass ein Mann ein Hobby aufgibt und sagt, ich mache jetzt etwas, was familienfreundlicher ist. Ja, wenn ein Mann sagt, also meine Leidenschaft ist es, mit dem Gleitschirm vom Hochgrat zu springen, na gut, das ist ein Sport für jemanden allein. Ja? Dann sollte er überlegen, welche Dinge kann ich vielleicht mit meiner Frau zusammen tun. Vielleicht macht uns Tennisspielen auch Spaß. Oder gemeinsam auf dem Berg steigen. Irgendwas, was wir gemeinsam tun können. Der Punkt ist der, sobald wir gemeinsame Interessensgebiete haben, die beiden Spaß machen, haben wir wieder etwas zu reden. Und das ist sehr, sehr, sehr hilfreich und notwendig. Zeit nehmen. Zeit nehmen heißt auch einfach mal spazieren zu gehen. Sich einfach an die Hand zu nehmen. Und wenn es 10 Minuten um den Häuserblock ist. Ja. Ich liebe es, abends, wenn die Kinder schlafen, mit meiner Frau mit mir raus in den Garten zu gehen. Machen wir das Gewächshaus zu. Wir haben ein paar Minuten zum Reden. Es ist keine ganze Stunde. Es sind nur ein paar Minuten, aber das bedeutet uns so viel. Ja. Sich einfach rausgehen, an die Hand nehmen, einfach mal eine Runde drehen. Und allein dieses sich an die Hand nehmen, drückt schon sehr viel aus. Es drückt sehr, sehr viel aus. Und wir sollten mit dieser Geste nicht sparsam sein. Ja, wenn wir so gehen, kann es sein, dass wir 10 Minuten schweigend nebeneinander gehen. Wir haben es gerade nichts zu sagen. Oder es fällt uns gerade schwer. Aber dadurch, dass wir so beieinander sind, tauen wir langsam auf. Und dann kommst du langsam raus. Manchmal brauchst du Zeit, bis es rauskommt. Und ich kenne nichts, was, also wenn ich aus meiner Erfahrung spreche, ich kenne nichts, was mich so sehr öffnet für eine tiefe Kommunikation, wie einfach meine Frau in die Hand zu nehmen und mit ihr spazieren zu gehen. Das ist wichtig. Gemeinsame Mahlzeit. Es gibt Familien, die essen kaum noch miteinander. Jeder sein Zimmer, jeder sein Fernseher im Zimmer, und das ist so bequem, und vor dem Fernseher zu essen. Ja, so zieht sich jeder zurück. So oft es irgendwie geht, sollten wir gemeinsame Mahlzeiten machen. Das ist Qualitätszeit. Da geht es ja nicht nur darum, das Essen in uns reinzustopfen. Ich meine, die gemeinsame Mahlzeit sollte eine Familientradition sein, die durch nichts verdrängt wird. Es kann immer mal Ausnahmen geben, natürlich. Aber wann immer es geht, sollten Familien zusammen essen. Abende füreinander reservieren. Sagen wir am Montagabend oder Sonntagabend, das ist unser Eheabend. Da lassen wir keine anderen Termine rein, wenn es irgendwie anders geht. Ich weiß, manchmal sind die Terminanforderungen sehr herausfordernd. Und manchmal muss ein Ehepartner auch flexibel sein. Und dennoch gilt es, um einen Tag zu kämpfen. Und ich weiß, wie das ist in meiner Arbeit als Pastor. Habe ich enorme Anforderungen. Es sind viele Termine wahrzunehmen, viele Aufgaben, wirklich unter einen Hut zu bringen. Und die Aufgaben sind immer, mein Hut ist immer zu klein für die vielen Aufgaben. Und wenn ich wollte, ich könnte einen 48-Stunden-Tag füllen. Ich habe ständig mehr unerledigte Arbeit als Zeit. Das ist ein Zustand, mit dem ich mich abgefunden habe. Aber ich erlaube nicht, dass diese Zeit, diese Familienzeit dabei draufgeht. Ich habe bestimmte Zeiten, die habe ich mir eingeplant in meine Woche und in meinen Alltag. Das ist die Zeit für die Familie. Und ich sage nicht, dass es immer klappt. Aber ich sage, dass ich kämpfe um diese Zeit, dass diese Zeit unheimlich wertvoll ist. Und es klappt meistens. Und dafür bin ich dankbar. Und es ist wichtig, dass wir an der Stelle Prioritäten setzen. Es kann nicht sein, dass der Mann oder die Frau an jedem Abend irgendwie ausgeht mit ihren Freunden, mit den Kumpels zum Sport oder hier und dort. Und für die gemeinsame Zeit nichts mehr bleibt. Ich glaube, es ist wichtig, sich einen gemeinsamen Abend zu nehmen, den man hat. Gute Fragen stellen, das hilft. Die richtigen Fragen stellen, die ermutigen. Was hat dir heute Freude gemacht? Wie war dein Tag? Ja, einfach gute Fragen stellen, damit den anderen ermutigen. Ich bin fertig mit meinem Thema, aber ich weiß, das Thema ist noch lange nicht fertig. Das Thema Kommunikation ist ein so enorm wichtiges Thema. Eigentlich müsste man damit ein ganzes Seminar, nicht nur aus 3 Abenden, sondern ein großes Seminar, ein langes Seminar damit füllen. Aber ich hoffe, dass das Thema Ihnen heute einige praktische Gedanken mit nach Hause gegeben hat. Und wenn es nur 1, 2 oder 3 Dinge sind, die Sie heute Abend mitnehmen, Sie sagen, ja, das war echt ein guter Punkt. Vielleicht war nicht alles, was gesagt wurde, für mich, kann ja auch gar nicht sein, aber ich habe so 2, 3 Dinge für mich mitgenommen heute Abend. Dann hat sich dieser Abend gelohnt. Und ich möchte Sie ermutigen, dass Sie diese Dinge mit nach Hause nehmen und dass Sie mit Ihrem Partner darüber reden. Weil besonders glücklich sind die, die heute als Paar wirklich hier sind. Ja, das ist leichter. Aber es geht auch so. Ich habe gestern schon gesagt, wenn ich so ein Seminar halte, habe ich eine gute Angewohnheit, am Ende eines Abends ein kurzes Abendgebet zu sprechen. Und wenn Sie einverstanden sind, würde ich Sie gerne einladen, dass wir dazu gemeinsam aufstehen, und dann möchte ich gerne dieses Abendgebet sprechen. Lieber Gott, wir haben heute über so viel Wichtiges gesprochen, was uns tief in unserem Herzen bewegt und berührt. Herr, wir danken dir für das Geschenk der Ehe. Du hast es uns geschenkt, um uns so tief glücklich zu machen. Aber manchmal fällt es uns doch so schwer. Herr, wir haben gerade über Kommunikation geredet. Und das ist ein Thema, von dem wir wissen, dass es auch dir ganz, ganz doll im Herzen liegt. Herr, und du siehst, wo wir da in unseren Beziehungen auch unsere Schwachpunkte haben. Und wir möchten dich bitten, dass du uns hilfst, hier auch über uns hinauszuwachsen, zu lernen, zuzuhören, richtig zuzuhören. Und zu lernen, auch über unsere Gefühle zu reden. Dass wir in unserer Kommunikation nicht nur auf der Oberfläche bleiben, sondern dass wir tief, tief hineingehen. Über unsere Gefühle, unsere Gedanken, unsere Beziehungen, über unsere Bedürfnisse sprechen können. Und wenn es Konflikte gibt unter den Dinge, die wir bisher einfach unter den Teppich gekehrt haben, weil es bequemer war, sie nicht anzupacken. Dann möchten wir dich bitten, dass du uns den Mut schenkst, die Kraft, das Fingerspitzengefühl, dass wir diese Dinge auch wirklich anpacken. Dann möge dieser Abend etwas gebracht haben, das uns in unseren Ehen ermutigt, stärkt, voranbringt. Danke, Herr, dass du möchtest, dass wir glücklich verheiratet sind und dass du alles tust, damit wir das auch erleben. Jetzt segne uns und bring jeden von uns bitte sicher nach Hause. Im Namen Jesu. Amen. nach Hause kommen. Vielleicht noch ein letztes. Vielleicht nehmen Sie noch mal ganz kurz Platz. Wir haben dieses Seminar ganz bewusst kostenlos angeboten, damit es niemanden gibt, der sagt, ja, wegen dem Geld kann ich nicht kommen. Wenn Sie sagen, hat Ihnen gefallen und Sie würden gerne etwas dazu beitragen, gerne mit meinem Herzen. Wir haben dort einfach ein Körbchen auf dem Büchertisch. Sie sind herzlich eingeladen, sich an den Kosten, die entstanden sind, zu beteiligen. Aber fühlen Sie sich bitte ganz, ganz, ganz frei. Es besteht keinerlei Verpflichtung dazu. Das wünsche ich Ihnen, dass Sie gut nach Hause kommen. Morgen Abend heißt das Thema, ehe es zu spät ist. Krisen verstehen, lösen und vermeiden. Keine Ehe ist so gut, dass sie immun ist gegen Krisen. Vielleicht sagen Sie, ja, uns geht es super gut und da freue ich mich wunderbar. Aber ich habe eine Sache gelernt. Man darf niemals sagen, dass es einem nie passieren kann. Ich habe Pastoren erlebt, von denen man mir eigentlich glauben sollte, wenn die Ehen in Ordnung sind, dann bei ihnen, wo ich es nie gedacht hätte. Nie. Und die Ehe ist übrig. Und ich kann es mir bei mir überhaupt nicht vorstellen. Aber ich bin zu der bitteren Erkenntnis gekommen, Michael sagt nie, es kann dir nie passieren, es kann mir passieren. Und darum ist es wichtig, dass wir Krisen, in die jede Ehe geraten kann, nicht zwangsläufig muss, sondern kann, dass wir sie verstehen, wenn wir nicht drin sind, dass wir sie vermeiden können. Und wenn wir merken, wir sind eigentlich schon mittendrin oder auf dem Weg hinein, dass wir sie lösen und in Zukunft vermeiden können. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Morgen wollen wir uns diesem Thema widmen und mit diesem Thema morgen Abend geht dieses Seminar auch schon zu Ende. Es war ein kurzes Seminar. Aber ich habe etwas vor, wo ich Sie morgen dann einfach um Ihr Feedback bitten möchte, ob es da einen Bedarf für gibt. Ich habe vorhin schon im Gespräch über einen Film gesprochen. Es gibt einen fantastischen Film, den besten Film, den ich über Ehe jemals gesehen habe. Ein Film, über den man so viel lernen kann. Das ist ein sehr, sehr guter, hochqualitativer Spielfilm. Keine billige Romanze, aber echt ein Film, der echt einen Ausdruck hat, aus dem man sehr viel lernen kann. Den gibt es leider nur im Englischen, aber es gibt ihn in deutschen Untertiteln. Und ich habe ihn mir besorgt. Und ich würde gerne, wenn das Bedürfnis besteht, einladen, diesen Film gemeinsam anzuschauen und darüber auch ins Gespräch zu kommen. Ich würde morgen einfach ein Zettelchen mitbringen und wenn Sie sagen, ja, Sie würden gerne sich diesen Film anschauen, dann schreiben Sie einfach Ihren Namen drauf und dann können wir gemeinsam einen Termin finden, wann es für möglichst alle passt. Ja, aber das ist etwas, was ich wirklich gerne mit Ihnen machen würde. Ja. Okay. Ein letztes noch, ich habe gestern Abend ein Buch vorgestellt. Ich glaube, dort ist es gelandet. Mein Wunsch wäre, dass jeder von Ihnen sich dieses Buch anschafft. Kostet nur 10 Euro, ist nicht teuer. Aber es gehört zu den Büchern über das Thema Ehe, die mit Abstand die besten sind, die ich kenne. Dieses Buch ist so praktisch. Ja, das heißt 40 Tage Liebe fragen. Und da gibt es so 40 Lektionen über Liebe, was Liebe praktisch bedeutet. Und dann gibt es nach jeder Lektion eine ganz praktische Herausforderung, was man tun kann, damit die Ehe gut bleibt oder besser wird. Dieses Buch hat schon sehr, sehr, sehr vielen Paaren die Ehe gerettet. Also dieses Buch ist echt pures Dynamit, im positiven Sinne. Ich werde es nachher nochmal dorthin legen. Ich würde Ihnen empfehlen, dass Sie sich den Autor, den Titel aufschreiben und sich das im Buchhandel besorgen. Ja, es ist die Investition wirklich, wirklich wert. Okay, jetzt aber wirklich, kommen Sie gut nach Hause. Ich habe mich riesig gefreut, dass Sie da waren.